herzlich willkommen bei Let's Talk Deep, deinem Podcast rund um die mentale Gesundheit von Männern. Ja, danke, hast du wieder eingeschaltet nach den allerersten zwei Folgen, die ich diese Woche rausgebracht habe. Einerseits der Trailer und auch die Pilotfolge, die so ein bisschen erklärt, um was es in diesem Podcast geht. Wir sind fast bei 200 Streams gewesen. Also ich möchte mich da wirklich nochmal alle bedanken, die sich den Podcast angehört haben. Es ist mega cool, wenn man auch so eine positive Rückmeldung bekommt. Es haben sich auch schon einzelne Leute bei mir gemeldet und haben mir auch konstruktives Feedback gegeben, was man alles verbessern kann. Und an dem werde ich arbeiten. Und ein wichtiger Bestandteil von dieser Weiterentwicklung ist auch, dass man Sachen ausprobiert. Und das werde ich heute, weil ich habe noch nie Erfolg mit jemand anderem aufgenommen. Und das findet heute zum ersten Mal statt, weil ich bin da auch nicht in meinem gewohnten Umfeld. Ich bin heute da im Studio von der Universität St. Gallen. Auch danke da vielmals, dass ich über gewisse Beziehungen das Studio heute nutzen darf. Und ich will eigentlich auch da nicht so lange um den heißen Brei herumreden und würde gerne meinen heutigen Gast begrüßen, Katharina Wog. Katharina, du bist diplomierte Psychologin und systemische Therapeutin und bist unter anderem an der psychologischen Beratungsstelle von der Universität St. Gallen angestellt. Und ich glaube, es ist am einfachsten, wenn du dich kurz mit ein paar Worten einfach mal beim Publikum vorstellst.
Hallo Leon, ja, sehr gerne. Mein Name ist Katharina. Ich arbeite seit einigen Jahren im Team der psychologischen Beratungsstelle an der HSG. Wir sind ein Team aus verschiedenen PsychologInnen und PsychotherapeutInnen und für die ganze Universität zuständig, das heißt für Studierende genauso wie für Mitarbeitende, und haben deswegen ein sehr breites Spektrum an Themen, das bei uns besprochen werden kann in Einzelberatungen. Wir bieten auch mehrere Termine an und daneben machen wir auch noch Workshops oder Fachvorträge, je nachdem, was die Uni so von uns braucht.
Perfekt, perfekt. In dem Fall auch ja sehr vielseitig aufgestellt und auch mit täglichen Aufgaben. Wenn ich dich vielleicht am Anfang fragen dürfte, was hat dich überzeugt oder ja, wie hast du dich dazu entschieden, dass du heute gesagt hast, hey doch, bei so einem Projekt, da helfen wir mit?
Ich finde es immer toll, wenn psychologische Themen an die Menschen kommen und idealerweise alltagsgerecht in guten Häppchen präsentiert und aufgearbeitet werden. Und ich finde, du hast da ein tolles Projekt gestartet.
Danke, danke vielmals. Auch sehr schön, wenn man so etwas hört. Man merkt, es ist heute sicherlich das erste Mal, dass ich mit jemandem aufnehme. Und da wird es auch noch viel Verbesserungspotenzial geben. Aber in dem Sinne auch nochmal, danke dir vielmals, dass du dir heute Zeit nimmst. Vielleicht auch für euch heute, um was geht es eigentlich in dieser Folge? Und zwar ist der Titel von dieser Folge «Stark wirken, stark leisten, warum wir Männer manchmal am Druck zerbrechen». Druck im einen, dass Druck ein sehr, sehr grosses Thema ist. Man kann Druck auf ganz viele Arten verspüren. Ich glaube, im Rahmen von dem Podcast und so, wenn ich das auch ein bisschen von gewissen Leuten mitbekomme, ist vor allem Leistungsdruck etwas, was sehr, sehr zentrales Thema ist. Deswegen würde ich dich gerne einfach mal mit einer Einstiegsfrage beführen oder dir einfach mal die Einstiegsfrage stellen. Und zwar, ist für dich Leistungsdruck per se etwas Schlechtes oder brauchen wir das manchmal, dass man auch selber als Mensch vorankommt? Wie siehst du das?
Für mich ist der Begriff Leistungsdruck in meinem Sprachverständnis schon eher negativ konnotiert. Ich denke aber einfach, Leistungsdruck an sich ist nichts Schlechtes, wenn wir eine gewisse Spannung verspüren, die uns dazu bringt, unsere Ressourcen zu aktivieren, zielgerichtet an irgendwas zu arbeiten, Prioritäten zu setzen. Es ermöglicht uns auch, fokussiert zu arbeiten und unser Leistungspotenzial auszuschöpfen, wenn es in einem gewissen Maß über eine bestimmte Zeitspanne ist und dann auch wieder endet.
Das finde ich sehr spannend, weil Leistungsdruck ist für mich etwas. Ich meine, wir haben vorher schon ein bisschen darüber geredet, bevor wir den Podcast gestartet haben. Ich bin aktuell sehr, sehr ausgelastet. Ich merke das selber stark. Ich schreibe an meiner Bachelorarbeit. Wir führen gerade das Gruppenabschlussprojekt zusammen durch mit ein paar Kollegen von mir. Ich bin neben der Uni engagiert. Ich mache sehr, sehr viel Sport. Ich habe jetzt noch das eigene Projekt gestartet. Und ich habe auch immer sehr, sehr grosse Erwartungen an mich. Und ich verspüre so einen gewissen Leistungsdruck, dass ich all meine Ziele erreichen, obwohl mir eigentlich niemand in dem Umfeld den Druck auferlegt. Also ich habe super Eltern, sie sagen mir nichts, erwarten nichts Spezielles, auch von meinen Kollegen. Was ist vielleicht etwas, dass trotzdem so viele Männer auch ihren Selbstwert an das knüpfen? Weil ich habe das Gefühl, das hat mich in letzter Zeit ziemlich beeinflusst. Weil ich einfach Angst habe, dass ich die gewissen Ziele nicht zu erreichen, dass das mega auch ein bisschen an meinem Selbstbewusstsein nagt. Könntest du da vielleicht ein paar Gedanken dazu äußern?
Wenn man sehr aktiv ist und viele Sachen macht und sich auch daran gewöhnt hat, dass das gut funktioniert, kann ich mir schon vorstellen, dass das auch identitätsbildend ist, dass man in so verschiedenen Lebensbereichen sehr aktiv ist und das bedient ja auch viele menschliche Grundbedürfnisse, wie zum Beispiel Kompetenz erleben, eine gewisse soziale Zugehörigkeit in verschiedenen Bereichen. Aber indem du das vielleicht auch frei wählst oder Prioritäten setzt, hast du auch so einen Selbstbestimmungsaspekt oder ein Autonomiebestreben, was wir Menschen auch alle haben. Also das erfüllt ja auch ganz, ganz viele Grundbedürfnisse und macht uns auch sehr zufrieden und glücklich. Und damit ist es auch selbstwertdienlich. Und die Gefahr besteht natürlich, dass man vielleicht immer schneller, weiter, höher in noch mehr Lebensbereichen aktiv ist und sich dann vielleicht auch überfordert. Und dann ist es natürlich auch schwierig zu sagen, wo gehe ich jetzt einen Schritt zurück?
Ja. Ich glaube auch gerade, weil du das Thema Überforderung angesprochen hast, das ist ja schon von vielen Kollegen, die mir das gesagt haben, hey Leon, du machst das gut, wir sind stolz auf dich, aber schau, dass es nicht zu viel wird, weil ab einem gewissen Zeitpunkt, der Tag hat nur 24 Stunden und wir alle können es irgendwann mal überfordern. Und ich bin auch sehr von meinen Kapazitäten und ja, von meinem Können überzogen, aber trotzdem weiss ich, dass es auch für mich eine Grenze gibt. Und deswegen, im Sport heisst es ja auch oft, hey, bis jetzt zusammen noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr. Und die Mentalität wird auch oft weitergegeben, vor allem auch, würde ich jetzt sagen, im Spitzensport oder allgemein. Wo siehst du für dich gewisse Grenzen oder gewisse Punkte, wo man erkennen kann, hey, dort kippt es von einem gesunden Ehrgeiz in eine wirkliche schädliche Überforderung. Gibt es dort gewisse Warnsignale, die man erkennen könnte?
Ich glaube, die Warnsignale kann es auf verschiedenen Ebenen geben und jeder Mensch nimmt andere Warnsignale zuerst wahr. Also es gibt einmal vielleicht das Problem, dass man an Dingen, die einem eigentlich Freude gemacht haben lange Zeit, keine Freude mehr empfindet. Es kann sein, dass man viel müde ist, dass man sich nicht mehr gut konzentrieren kann und dann irgendwann unzufrieden wird mit der eigenen Leistung, obwohl man sich ja so anstrengt. Man kann das auch eher im emotionalen Bereich merken, dass man vielleicht gereizter ist oder schlecht gelaunt ist. Manche Leute fangen an, bestimmte Lebensbereiche zu vernachlässigen, weil irgendwo haben wir ja nur alle 24 Stunden am Tag. Also, dass man vielleicht so Nischenhobbys weniger macht, manche Freunde weniger sieht oder auch die Großi weniger besucht. Also irgendwelche Bereiche, die man sonst versucht, noch mit am Laufen zu halten, die dann aber wegbrechen.
Auch bei mir, ich meine, ich merke gewisse Sachen, aber trotzdem merke ich bei mir auch noch, hey, Leon, du kannst das jetzt noch für ein gewisses Zeitchen aufrechterhalten. Und ich glaube, der Tipp, den ich von einem anderen Kollegen mal bekommen habe, ist eben, dass man, wenn man das Ziel vor Augen hat, zum Beispiel, ich weiss, im Mai ist die strenge Phase vorbei. Ich weiss, es ist Abgabe von der Bachelorarbeit, ich gebe das Gruppenabschlussprojekt ab und ich habe allgemein wieder ein bisschen mehr Zeit für Sport und den Podcast. Denkst du, dass so ein bisschen zeitliche Beschränkungen auch helfen können? Oder siehst du dort auch wieder so ein bisschen Gefahr, ja, okay, es ist wie noch ein bisschen die Verschiebung des Problems. Das Problem besteht eigentlich, aber ich tue es mir ein bisschen schönreden, weil ich sage, hey, in einem Monat ist vielleicht dann alles schon wieder vorbei. Siehst du das kritisch?
Ich denke, es ist wichtig, dass solche Anspannungsphasen irgendwann auch ein Ende haben oder dass eine ruhigere Zeit kommt. Ja. Das geht ja auch allen in der Lernphase so oder in der Prüfungsphase. Und das finde ich eine gute Aussicht. Ja. Dass es dann eine ruhigere Zeit mit mehr Erholung, vielleicht mehr Schlaf und mehr Ausgleich gibt, der entspannt.
Ja, ich denke, auch dort sind sicher wieder ganz viele Leute individuell. Eben andere Leute können das 5-6 Monate aufrechterhalten, andere Leute 1-2 Monate. Und das ist auch so etwas Spannendes, was ich jetzt nur schon in dieser kurzen Phase gemerkt habe. Wir alle sind so individuell. Wir nehmen die Sachen ganz anders wahr und gehen auch Probleme ganz anders wahr. Und wenn ich über das rede, ich habe oft das Gefühl, genau jetzt auch Leistungsdruck. Das ist ein Thema, es ist eigentlich völlig in Ordnung, dass man so etwas verspürt, meiner Meinung nach. Das gehört dazu in strengeren Phasen. Aber trotzdem haben so viele Männer da draußen vor allem Probleme, über das zu reden. Hast du dort ein, zwei Anhaltspunkte, die das vielleicht erklären könnten, wieso speziell Männer eher Angst dazu haben, über so etwas zu reden?
Ich habe den Eindruck, dass es gesellschaftlich immer noch weniger akzeptiert ist oder zumindest lange weniger akzeptiert war, dass Männer über ihre Gefühle, Bedürfnisse, Befindlichkeiten reden. Also zu uns in die psychologische Beratungsstelle kommen natürlich sehr viele Männer. Das ist natürlich auch ein geschützter Rahmen. Ich habe auch den Eindruck, dass Männerfreundschaften vielleicht im Durchschnitt ein bisschen anders funktionieren als enge Frauenfreundschaften. Vielleicht verbinden dann eher gemeinsame Interessen oder Themen und nicht so sehr die tiefen, vertraulichen Gespräche. Und dann ist die Frage, an wen können die sich denn wenden? Wollen die sich denn wenden? Wo fühlen die sich denn sicher?
Ich glaube auch genau speziell bei dem Punkt, dass Männer nicht so die tiefen Gespräche führen. Es ist de facto oft einfach so. Wir sind ein bisschen oberflächlicher, würde ich jetzt behaupten. Und das war ja auch einer von den Gründen gewesen, wieso ich mir den Podcast ein bisschen als Ziel gesetzt habe, wirklich den Austausch zu finden und auch einen Weg zu finden, wie sich Männer eben auch öffnen können. Weil ich gebe selber zu, es ist nicht einfach. Und dass ich auch in dem Rahmen vom Podcast zugebe, dass ich selber auch schon gestruggelt habe, da bin ich auch 100% ehrlich und will da auch authentisch bleiben, auch mit dieser ganzen Phase jetzt. Es ist nicht immer einfach, dass ich so ein bisschen das Licht am Ende vom Tunnel sehe. Das hilft mir extrem. Aber trotzdem ist es nicht immer so, dass es einfach alles so ein bisschen von der leichteren Schulter abprallt. Und trotzdem habe ich immer noch das Gefühl, auch bei mir selber, dass Männer gegen aussen viel mehr so ein bisschen zeigen müssen, hey, mir geht es gut. Ich sehe viel öfter Frauen irgendwie ihre Emotionen zeigen. Jetzt auch an der Uni ist vielleicht nicht ein repräsentativer Vergleich, aber ich habe sicher schon ein paar Mal nach einer Prüfung gesehen, dass eine Frau vielleicht wegen gewissem Stress oder Druck anfangen zu brüllen hat und bei Männern sieht man das sehr, sehr selten. Gibt es für dich noch grundsätzlich generelle Unterschiede, wo du vielleicht auch hast können feststellen, wieso das so ist, dass man einfach, dass sie es ja, vielleicht aufgrund vom Selbstbewusstsein oder aufgrund vom Stigma, das du ja schon angesprochen hast, dass es einfach in der Gesellschaft nicht so angesehen ist, wieso wir dort nochmal so anders sind?
Also ich habe den Eindruck, dass so alte Rollenbilder, die Männer beschrieben haben, die es vielleicht vor 50 Jahren gab, auf jeden Fall ausgedient haben und dass es da eine große Varianz gibt an Möglichkeiten, wie man als Mann leben kann, sein kann, also was man selbst für ein Bild und für eine Rolle leben will im Leben.
Ja.
Und also kulturell gibt es da aber so eine gewisse Unsicherheit. Also wo zwischen tough und sensibel will man denn sein? Wie will man sich da selbst positionieren?
Ja.
Die älteren Generationen sind vielleicht keine Vorbilder mehr. Jetzt muss man sich da selbst überlegen, wie man sein möchte und seine Identität finden. Und gleichzeitig gibt es aber durch soziale Medien oder das, was man einfach bei anderen nach außen sieht, auch einen unheimlichen Selbstoptimierungsdrang in unterschiedlichsten Lebensbereichen. Also man soll natürlich in der Uni erfolgreich sein oder beruflich erfolgreich sein, man soll körperlich fit sein, aber natürlich auch attraktiv. Man soll emotional kompetent sein, aber auch mental stabil, vielleicht noch ein interessantes Sozialleben haben. Also unglaublich viele Anforderungen, die kein Mensch erfüllen kann, aber alle versuchen es. Und das ist natürlich verunsichernd, weil man dann manchmal von außen denkt, oh, der eine schafft das. Oder in den sozialen Medien schaffen es ja auch ganz viele, ihr Leben sehr toll darzustellen. Und das eigene Leben sieht dagegen ja manchmal ein bisschen lame aus. Und dann geht es einem vielleicht auch noch nicht so gut und man ist überfordert. Da muss man schon sehr selbstbewusst sein und sich in anderen Lebensbereichen vielleicht auch sehr sicher fühlen, um mit dieser Unsicherheit gut umgehen zu können. Oder authentisch Hilfe zu suchen oder auch erstmal im Freundeskreis nach Unterstützung zu fragen.
Ich finde es extrem lustig, weil ich meine, du hast mein Skript das erste zwar bekommen, aber das Zweite, was ich nochmal gemacht habe, nicht. Und du hast den perfekten Übergang zu Fragen, die ich stellen würde, dass du jetzt auch die sozialen Medien sprichst, weil das auch ein Teil von meiner nächsten Frage gewesen wäre. Und ich finde, du hast das super so ein bisschen zusammengefasst, dass eben der Druck in allen Bereichen müssen zu performen. Dass man wirklich im Sozialen, gegen aussen, mit sich selber, man muss einfach irgendwie überall Leistungen bringen. Merkst du für dich in deiner Erfahrung, vielleicht auch in den letzten Jahren, dass Social Media jetzt nicht nur rein in Zahlen, aber dass wirklich auch Social Media in den Gesprächen, die du gehabt hast oder auch in den Leuten, die du triffst, dass das einen grossen Effekt gehabt hat. Weil ich habe das Gefühl, über Social Media könnte man auch eine ganze eigene Folge machen, was für Chancen es natürlich gibt, aber auch was für Risiken und negative Folgen das hat. Ich glaube, da hat jeder auch seine eigene Meinung. Aber wirklich, wenn ich denke über den Algorithmus, wo ich tagtäglich zum Beispiel in meinem Bereich von Calisthenics oder im Bereich Triathlon Videos gesehen, wie Leute viel schneller sind als ich, viel stärker sind als ich, viel mehr machen und man dann sich wie falsch positioniert. Man setzt sich wie in einen falschen Rahmen, weil man sollte ja eigentlich immer von sich ausgehen und seine, also habe ich mich von gestern auf heute verbessert, weil jeder Mensch hat auch andere Umstände. Aber jetzt vielleicht nochmal zu dem Thema zurück, zu Social Media. Wie siehst du das Ganze mit Social Media und die Veränderung, die sich da im letzten Jahrzehnt ergeben hat bezüglich dem Thema Leistungsdruck?
Dadurch, dass wir alle oder auch ja, viele junge Leute viel Zeit mit in den sozialen Medien verbringen, wird das so ein bisschen unsere Norm- oder Vergleichsstichprobe. Das Problem ist einfach, dass Leute sich ja da sehr cool, sehr chillig, sehr leistungsstark, wie auch immer, also immer in den Maximen darstellen und auch immer nur Ausschnitte aus ihrem Leben zeigen, das dann so perfekt wirkt. Und ich als Nutzer sehe das und denke, naja, die anderen, die scheinen normal super zu sein. Nur ich bin's nicht. Also wir haben einfach eine sehr verzerrte Wahrnehmung der Wirklichkeit, wenn wir das als Wirklichkeit wahrnehmen. Und wenn wir da am Tag 4, 6, 8, 10 Stunden, es ist unterschiedlich, wie man da unterwegs ist, Zeit verbringt, dann ist das einfach ein Teil meiner wahrgenommenen Realität. Und das ist, glaube ich, das Gefährliche daran.
Ich glaube auch, was das Ganze halt so gefährlich macht, ist, dass wenn man einmal ein bisschen in eine Bubble reinkommt, auch in so einen Algorithmus, dass es dann auch jemand nicht mehr loslässt. Ich meine, die ganzen Firmen, die dahinter stecken, und ich meine, ich benutze es auch bei Instagram auch täglich, ich kritisiere da nichts, aber haben es einfach perfektioniert, dass man dann wirklich den Content zugespielt bekommt, den man eigentlich dann auch sehen will. Und oft ist es auch dann nicht unbedingt der Content, wo einem dann entsprechend auch hilft. Wie du sagst, man hat wirklich eine verzerrte Wahrnehmung über Sachen, die eigentlich gar nicht realistisch sind vor allem. Und wo man einfach nur die 10 bis durchschnittlich 20 Sekunden von dem Video sieht, alles rund um das, was hinter dem Ganzen passiert, das sieht man halt oft dann auch nicht.
Mhm, genau.
Vielleicht dann nochmal da, wenn wir zurückkommen zu unserem anfänglichen Thema vom Leistungsdruck. Für dich, wenn ich jetzt merke, hey, mir selber, ich gebe alles, ich probiere mein Umfeld glücklich machen, ich probiere alle meine Ziele zu erreichen, aber ich merke, der Druck wird mir einfach zu viel. Was wäre für dich ein erster Schritt, den ich morgen machen könnte? Einfach mal vielleicht jetzt nicht schon zu weit denkt, sondern was wäre einfach ja, vielleicht so ein bisschen eine erste Hilfemaßnahme? Was würdest du an meiner Stelle machen?
Also wenn der Druck zu groß ist, wäre der erste Schritt eine Pause machen.
So aber, einfach gesagt, so einfach gemacht.
Genau, das ist wahrscheinlich keine Überraschung für die Leute, die merken, sie sind sehr stark unter Druck oder überfordert. Mhm. Die Frage ist vielleicht, was macht denn den Druck aus? Ja. Denn eigentlich ist Druck so eine interne Bewertung, die ich selbst vornehme auf eine Anforderung. Die kann von innen kommen oder die kann von außen kommen. Und ich bewerte das aufgrund meiner Ressourcen, die ich gerade zur Verfügung habe. Und die Frage ist, wie ist denn meine Bewertung oder wie ist denn die Anforderung und wo kommt die her? Mhm. Das könnte ich anfangen zu hinterfragen, wenn ich das will.
Ja, ich denke aber auch, weil du gesagt hast, Pause. Ich meine, ich weiß es und ich habe es auch schon von vielen Kollegen, Kolleginnen gehört, hey Leon, mach doch heute mal eine Pause. Mach einfach mal eine Pause, hör jetzt, trainier heute mal nicht. Und es tönt in der Theorie so gut, wie du das auch gesagt hast, es wäre extrem sinnvoll, aber es hindert mich immer wieder irgendetwas. Und dort kommt wieder genau das Thema Druck ins Spiel, weil ich habe mir dann auch schon mal probiert, ein bisschen tiefer überlegen, hey Leon, wieso machst du denn heute einfach mal nichts? Und dann kommt wieder so etwas, aha, ja, wenn ich heute nichts mache, dann sieht vielleicht mein Körper mal ein bisschen schlechter aus, ich vernachlässige mein Training. Es bringt einfach alles ein bisschen durcheinander. Und die Angst vor dieser, ich weiß jetzt nicht, ob Veränderung das richtige Wort ist, aber die Angst von dem Zustand, wo ich nicht zufrieden bin, ist dann grösser oder ist für mich intern wichtiger als eigentlich der Bedarf nach einer Pause. Das ist oft so etwas, wo ich selber auch noch ein Probleme habe, wo ich mir wirklich sage, hey, nein, Leon, heute ist einfach gut und du machst eine Pause. Weil ich finde, es sind auch nochmal so zwei verschiedene Bereiche. Zum Beispiel, wir haben eine Abgabe für eine gewisse Arbeit. Dort kann ich halt schwierig sagen, hey Leon, du zögerst jetzt raus, weil bis zu dem Tag muss erledigt haben. Wiederum, wenn es im Bereich Sport ist, ganz ehrlich, ob ich jetzt den Sonntag den Marathon mache, obwohl er gar nicht in meinen Zeitplan reinpasst, das interessiert am Schluss niemand. Aber trotzdem, intern für mich gewichte ich die Sachen immer ein bisschen gleich. Verstehst du, was ich meine? Es sind so Sachen, die eigentlich unterschiedliche, nicht externe Wichtigkeit haben, aber es ist klar, dass Bachelorarbeit wichtiger ist, aber für mich intern ist trotzdem gleich wichtig, wie dass ich jetzt oft Sport mache.
Mhm. Also das sind die internen Anforderungen, die du an dich stellst, und es gibt auch externe, aber die internen liegen dir natürlich auch am Herzen.
Genau, und das frage ich mich, wie kann das sein, dass das trotzdem so stark ist, weil wir einfach wissen, hey, es gibt jetzt einfach Sachen, die sind wichtiger. Vielleicht bin ich einfach schlecht im Prioritäten setzen. Wäre das vielleicht ein Ansatz, um das ein bisschen zu beschreiben? Oder wie würdest du das sehen?
Die Frage ist ja vielleicht, was liegt dahinter, hinter den verschiedenen Interessen oder diesen Anforderungen, die du auch an dich stellst?
Ja.
Ist das nicht auch vielleicht dieses Bild von, wir können uns in verschiedenen Bereichen optimieren und unendlich entfalten in dieser multioptionalen Leistungsgesellschaft? Wir können schlau sein, wir können super sportlich sein, wir können attraktiv sein. Das liegt alles in unserer Verantwortung und wir können alles erreichen. Und wenn wir es nicht machen, dann sind wir selbst schuld.
Ich glaube, also das ist wahrscheinlich zu 100% so, weil ich auch mit mir selber ehrlich bin. Ich probiere immer in allen Bereichen Gas zu geben. Und manchmal vielleicht auch ein bisschen zu viel. Und ich habe das Gefühl, dass wenn ich weiterhin in allen Bereichen probiere, so Gas zu geben, dass ich dann vielleicht irgendwann einmal zusammenbreche oder dass das ganze Haus auf dem, was es baut, also mein Charakter, das beruht ja alles auf verschiedenen Fundamenten, auf verschiedenen Pfeilern, dass das dann halt auch wirklich mal dann zusammenbricht. Das könnte vielleicht so ein Grund sein, wo du ja gut ansprichst.
Also das heißt, es entwickelt sich schon ein Gefühl, aha, das kann nicht immer auf dem Niveau funktionieren, weil es ist einfach sehr viel.
Ja, ja. Und es ist auch nochmal so, dass viel, oder ich auch von mir selber weiss, ich habe vielleicht ein Talent mit Zeitmanagement, das liegt mir einfach gut. Ich war schon früher immer jemand, der sehr viele Sachen gleichzeitig gemacht hat. Das mache ich ja auch heute noch. Und die Reaktion ist immer lustig, wenn ich das den Leuten erzähle, sagen sie, Leon, spinnst du denn eigentlich? Und mir macht es halt Spass, ich mache eigentlich alles mit Leidenschaft. Aber trotzdem gibt es dort halt auch ja, die Grenze von der Leistungsfähigkeit, die ja, dann irgendwann halt mal überschritten wird. Und dort muss man, glaube ich, schon wirklich schauen, dass man das halt ja, nicht erreicht, dass man dann die Grenze nicht überschreitet, weil ich habe das Gefühl, die Auswirkungen, wenn ich jetzt ein bisschen, zum Beispiel weniger Sport machen würde, die sind viel schwächer oder viel kleiner, als wenn es dann irgendwie mal zu einem Thema ja, Burnout oder zu einem mentalen Zusammenbruch kommt.
Mhm. Also nachhaltiger ist es auf jeden Fall, wenn wir nicht immer an unserem Limit laufen.
Ja.
Also auch wenn wir Auto fahren, geben wir nicht die ganze Zeit Vollgas, weil wir einfach wissen, das hätte für das Auto enorme Folgen. Also das hätte so krasse Schäden, das lohnt sich einfach nicht. Also es macht vielleicht mal Spaß zu beschleunigen und schnell zu fahren.
Ist aber auch ein Risiko indirekt, dass irgendetwas passieren könnte. Das funktioniert ja mit dem Auto gleich.
Genau, und irgendwann, wenn man immer nur Vollgas fährt, ist klar, es gibt einen Motorschaden.
Ja.
Man kann ja gar nicht anhalten zum Tanken. Das Getriebe läuft heiß. Es gibt da ganz viele Folgen.
Ja. Eine Frage, die mir jetzt gerade so ein bisschen direkt rausgesprungen ist, ist dann vielleicht auch so, ist jetzt auch vielleicht nicht die einfachste Frage, aber dass wenn ich immer unter Hochleistung laufe, dass wenn ich immer Gas, Gas, Gas gebe, dass ich irgendwann auch nicht mehr glücklich bin, wenn ich es mal nicht mache, kann sich so etwas entwickeln, dass das für mich wie ein Standardprozess ist, dass ich immer viel um die Ohren habe und irgendwann, wenn es dann mal nicht so ist, fühle ich mich dann schlecht, kann so etwas theoretisch passieren.
Auf jeden Fall. Es gibt auch Leute, die nehmen das ganz bewusst wahr, dass sie sagen, sie müssen auch vielen Aktivitäten nachgehen, weil sie das auch ablenkt und auch vielleicht auch weniger über sich selbst nachdenken lässt. Also es kann natürlich auch über ungute Gefühle oder auch eine Leere, die man innerlich spüren kann, davon ablenken, wenn ich immer sehr aktiv und im Außen bin. Das muss nicht sein, aber das kann sein. Oder dass man auch erstmal in so ein Loch fällt und sich denkt, ja, was mache ich denn jetzt überhaupt? Was soll ich denn mit Zeit, wenn ich sie nicht nutze?
Ja.
Also daran muss man sich vielleicht ja auch erstmal gewöhnen, was man mit sich in einer ruhigeren Zeit anfängt.
Vielleicht auch, denkst du, Könnte das zusammenhängen damit, dass ich jemand bin, wo ich das damals gemerkt habe, wo ich nach dem Militär, ich bin auf eine kleine Reise gegangen und die ersten zwei Tage bin ich noch nicht in der Sprachschule gewesen. Ich bin völlig alleine gewesen. Und wie das auch der Podcast weiss und wie das auch mein Umfeld kennt mich, ich bin extrem extrovertiert. Ich bin immer einer unter Leuten, mich kann man irgendwo zu einer Gruppe hinzutun, ich verstehe mich mit allen. Und in den ersten zwei Tagen hatte ich mega Probleme gehabt. Ich bin irgendwie am Tag 15 Kilometer spazieren, weil ich einfach nicht können allein sein, so immer das unter anderen Leuten sein und wie du sagst, einfach mal die Leere verspüren, die Leere geniessen, das Geniessen vom Nichtmachen. Und ich denke, wahrscheinlich ist das auch erlernbar. Und wenn man sich vielleicht mal so ein bisschen ins kalte Wasser schmeißt, wenn man das einfach mal macht, weil auch Kollegen vom Fußball haben mir auch gesagt, hey, ich bin jetzt 3-4 Tage allein in der Ferien gewesen und in meinem Kopf war es, oh wow, das könnte ich niemals, das würde ich niemals freiwillig machen. Und sie sind völlig positiv gewesen. Sie haben gesagt, hey, das ist etwas vom Schönsten, was es gibt. Einfach mal nichts machen, ein bisschen chillen, ein bisschen entspannen. Denkst du, so etwas könnte mir jetzt in meinem konkreten Fall helfen, dass du sagst, hey Leon, weißt du was, geh einfach mal 3-4 Tage in den Urlaub und mach einfach mal gar nichts. Natürlich, nachdem ich alles erledigt habe.
Da ist für mich immer die Frage, was heißt denn gar nichts machen? Also wenn Leute sagen gar nichts, gehen die dann trotzdem schwimmen?
Ja, okay. Ja.
Oder lesen die dann ein Buch oder gehen die doch auf Joggen oder auf lange Wanderungen? Was ist gar nichts? Mhm. Also es muss natürlich schon zu einem passen und es ist nicht jeder der Typ, einfach 10 Stunden am Strand zu schlafen.
Das stimmt. Nein, ich meine auch mehr, sagen wir einfach mal, ja, irgendwie, man verbringt den Tag ein bisschen am Strand, geht alleine essen, ist dann am Nachmittag vielleicht im Hotel, geht ein bisschen spazieren und natürlich, ich sage jetzt das in einem normalen Fall, also nicht einfach 12 Stunden lang im Hotel sein und nichts machen, einfach so ein bisschen, vielleicht auch eine gewisse Stadt erkunden, aber denkst du, so etwas könnte jetzt in meinem konkreten Fall, könnte das etwas bringen, sich mal getrauen, ja, vielleicht jetzt einen 2-3 Städtetrip in, was sage ich jetzt, Paris oder Madrid zu machen.
Also wenn du das noch nicht gemacht hast, ist es bestimmt eine interessante Erfahrung. Ja. Und wenn du extrovertiert bist, es kann ja auch Spaß machen, in den Städten dann wieder mit Leuten in Kontakt zu kommen das und stimmt, an der Strandbar mit jemandem zu reden oder Beachvolleyball zu spielen. Oh, also ja. Man muss ja nicht gar nichts machen, man kann ja dann auch Sachen machen, die vielleicht nicht mit Druck einhergehen, sondern sich aus der Situation ergeben und auf die man einfach Lust hat. Vielleicht ist es das, dass man dem mal nachgehen kann, wonach einem gerade ist und nicht, was der Zeitplan wieder vorgibt, was man heute noch alles erledigen muss, bevor man sich ins Bett legen kann. So chliessi.
Genau, ja. Weil ich verspüre das auch mega, dass es mir zwar jetzt gut geht, aber im Hintergrund sind immer die Deadlines, die Abgabe. Okay, Leon, die Mai-Bachelorarbeit-Abgabe, Ende April Gruppenpräsentation, Ende April Marathon, dann Date High Rocks, dann Ende Oktober Ironman, dass mir wie die Verpflichtungen, und eben manchmal gibt es ja Verpflichtungen, die kann man nicht aussen vorlassen, wo einfach vielleicht auch jobgebunden sind oder familiär, wo einfach bestehen. Aber dass das vielleicht auch ein bisschen den Druck in mir auslöst, dass ich wie dort nicht abschalten kann, wie du sagst, einfach mal etwas machen, völlig ohne Druck, einfach nur ein bisschen sein. Das könnte sicher gute Auswirkungen auf das Ganze haben. Vielleicht auch da nochmal, dass wir ein bisschen auf das Thema Leistungsdruck zurückkommen. Eine Frage, die ich mir selber gestellt habe, wie lerne ich denn selber Grenzen zu ziehen, ohne mich direkt irgendwie als Versager zu fühlen oder ohne, dass ich vielleicht irgendwo, an etwas scheitern. Wo lerne ich, dass ich, oder einfach gesagt, wie lerne ich einfach für mich Grenzen zu ziehen?
Ich glaube, dafür ist es hilfreich, wenn du ein Gefühl entwickelst, wie ist dein Energielevel oder wie ist dein Akkustand gerade. Es kann auch sein, dass man da ein bisschen Zeit braucht und dass man vielleicht da erstmal gar nicht so eine gute Verbindung hat. Weil es kann ja in manchen Stress- oder Hochleistungsphasen auch hinderlich sein, wenn man ständig merkt, es ist zu viel, es ist zu viel. Also manche haben das Gefühl auch so ein bisschen abgekappt. Aber wenn man da wieder sozusagen seinen Akkuladestand abrufen kann und dann vielleicht, wie beim Handy guckt, also wenn es unter 20% ist, dann sofort ans Ladekabel, dann kann man nicht mehr viel machen. Dann auf jeden Fall eine Pause einlegen, vielleicht auch gerade mal aufhören mit dem, was man macht. Wenn es bei 40% ist, auf jeden Fall mal eine längere Pause einlegen und bei 60% reicht vielleicht eine kurze Pause. Also einfach so, es ist jetzt ein bisschen lapidar, gesagt, dass man ein Gefühl kriegt, wo stehe ich gerade? Was halte ich noch aus? Wie viele Ressourcen habe ich noch? Oder bin ich gerade müde? Habe ich Hunger? Wann war ich das letzte Mal draußen? Muss ich mal ein paar Schritte gehen? Also sind meine Grundbedürfnisse erfüllt? Dass man sich diese Fragen stellt. Mhm. Und wenn man merkt, Grundbedürfnisse schon lange nicht mehr erfüllt, ewig keine Pause gemacht und man fühlt sich ganz schlecht, dann ist das auf jeden Fall Zeit für eine Grenze.
Ja, wenn ich jetzt so eine Grenze würde, nicht bewusst ignorieren, aber halt ja, einfach auch nicht richtig wahrnehmen, zu was, oder was hast du für dich erlebt, zu was kann so etwas führen, wenn man das ignoriert? Jetzt vielleicht auch gerade Thema Burnout, was sind so typische Auswirkungen, die so etwas haben kann, wenn ich mir einfach meine Grenzen selber nicht bewusst bin?
Also wenn man das über lange Zeit übergeht, also erst stellt sich eigentlich eine normale Erschöpfung ein, die man wieder auskurieren kann, indem man sich ausruht, eine ruhigere Zeit hat, bewegt und genug schläft. Das ist ein ganz normaler physiologischer Erschöpfungszustand. Wenn man das über eine ganz lange Zeit nicht macht, also auch vielleicht über Monate oder über Jahre nicht, können sich sehr ungünstige Muster etablieren und es kommt auch einfach zu körperlichen Veränderungen. Also im Gehirn, emotional, im Körper. Und das kann sich dann in einen Burnout steigern und das hat dann weitreichende Auswirkungen. Das kann sich dann sogar hin zu einer Depression entwickeln und ja, möglichst früh Unterstützung in Anspruch nehmen oder suchen, würde ich empfehlen, wenn man merkt, dass die ganz normale Erholung nicht mehr ausreicht, um aus der Erschöpfung rauszukommen.
Weil auch, wie du sagst, eben, manchmal habe ich das Gefühl, dass das viele Leute unterschätzen. Und vielleicht, aber das ist jetzt nur meine persönliche Wahrnehmung, vielleicht Männer noch eher, weil sie sich tendenziell weniger mit ihren Gefühlen und mit ihren Ängsten und Emotionen auseinandersetzen, dass ich das wie für mich immer sage, hey, okay, ja, ich bin mir bewusst, auch da Katharina hat mir gesagt, ja, es kann nicht so etwas am Ende, und ich habe das Gefühl, viele merken es erst dann, wenn es wirklich so weit ist. Halt, wenn man die halt, ja, die Alarmzeichen ignoriert oder auch nicht ja, genug ernst betrachtet oder auch wahrnimmt. Was wäre denn für dich ein Punkt, wo du mir sagen würdest, hey Leon, ab dem Punkt würde ich mir professionelle Hilfe suchen? Gibt es dort ein paar Indizien für dich, wo ich für mich oder auch für euch als Zuschauer, wo man sich merken kann, hey, ab dem Punkt wird es wirklich ernst?
Also wenn du dir Zeit genommen hast für eine ganz normale Erholung und merkst, das reicht nicht aus. Also ich mache einen Urlaub oder habe eine ruhigere Phase nach einer anstrengenden Phase eingeplant, wie vielleicht bei dir im Mai. Und wenn du Ende Juni merkst, ich laufe immer noch auf Hochtouren, auch innerlich und in meinem Kopf, ich kann überhaupt nicht abschalten, es ist ein Gedankenkarussell, Gedankenrasen, ich bin total unausgeglichen, schlecht gelaunt oder schlaf auch schlecht, habe vielleicht auch körperliche Symptome, manche haben Kopfschmerzen, manche Rückenschmerzen, manche Bauchschmerzen. Das kann auch alles von der Überforderung und vom Stress kommen. Und ja, wenn du merkst, du kommst da nicht raus, dann würde ich anfangen, ja, mit vielleicht, wenn es möglich ist, mit Freunden drüber zu reden. Du kannst natürlich auch in die psychologische Beratungsstelle kommen. Es gibt bei Männern tendenziell ein bisschen mehr als bei Frauen dann vielleicht auch noch andere Verhaltensmuster, die man manchmal erkennen kann.
Hast du denn vielleicht gerade das Beispiel, wo dir den Kopf kommt?
Also statt Ängste zeigen Männer vielleicht eher dann auch mal ein aggressiveres Verhalten oder auch ein Suchtverhalten.
Ja.
Also
ja.
Wenn dein Alkoholkonsum plötzlich stark ansteigt oder du zu anderen Drogen greifst, ist das auch ein Mittel, um diese Gefühle, die du vielleicht sonst nicht mehr in den Griff kriegst, nach unten zu regulieren, also runterzudrücken und zu betäuben für eine gewisse Zeit.
Ich finde aber genau in dem Unterschied zwischen Männern und Frauen, wo halt auch ja, rein genetisch und biologisch besteht, da gibt es ja auch sehr viel Forschung und sehr viel Inputs dazu. Auch das wäre wieder etwas, da könnte man eine ganze Folge darüber reden. Aber ich habe letztes Mal im Rahmen von meinem Instagram-Kanal poste ich immer wieder Beiträge, so ein bisschen Kurzbeiträge, wo sich die Leute, die mir folgen, können anschauen können. Und dort war ein Beitrag von James O'Neill gewesen. Er ist ja schon ein bisschen älter, aus dem Jahr 1982, mit dem Gender-Role-Konflikt. Und dass eben Männer aufgrund von ganz vielen unterschiedlichen Gründen Stress oder auch Traurigkeit, Angst oder Druck eben ganz anders regulieren, wie du gerade gesagt hast, eben in Form von Wutausbrüchen oder Gewalt. Und ich finde das eigentlich schon noch interessant, dass man das oft dann ein bisschen falsch assoziiert. Ich habe das Gefühl, wenn ich jemanden brüllen sehe, zum Beispiel jetzt eine Frau, oder oft irgendwie sehr energielos sehe, dann kommt mir da viel eher in den Sinn, sie könnte vielleicht zuhause am Struggle sein oder mit sich selber. Währendhin, wenn ich bei einem Mann sehe, wie er ständig ausrastet, nicht direkt an so etwas denken würde, fällt dir das auch auf, dass das halt auch wirklich de facto so ist, dass wir Männer das ein bisschen anders regeln. Und natürlich, pauschalisieren ist immer schwierig, es gibt immer Einzelfälle, aber einfach jetzt so im Generellen nach deiner Wahrnehmung.
Ich persönlich kriege das im Arbeitskontext nicht so mit, weil Leute kommen natürlich ins Gespräch mit einer gewissen Intention und können, da zeigt sich das jetzt nicht so, aber im Durchschnitt sagen das Studien schon, dass Männer das an, dass zum Beispiel sich eine Hilflosigkeit bei Männern vielleicht eher anders zeigt. Mit Wut, mit Gewalt. Eher als bei Frauen, die dann vielleicht eher ängstlich sind, sich mehr zurückziehen. Wie erlebst du das in deinem Freundeskreis oder in deiner Umgebung? Kannst du das so sehen?
Ich denke schon. Ich habe jetzt zwar noch nicht so viele Fälle gehabt, wo ich jetzt wirklich jemanden, der sehr, sehr aggressiv war und dann nachher haben wir gerade zufälligerweise darüber geredet, was bei ihm eigentlich alles abläuft. Aber ich habe das bei mir selber habe ich das schon oft erkannt, wirklich Phasen, wo ich bin eigentlich sonst einer, mich bringt mir nicht so leicht aus dem Konzept und ich bin auch nicht so impulsiv, ich probiere eigentlich immer sehr ruhig zu sein. Und dann ist es vielleicht auch schon mal in einem Fußballtraining dazu gekommen, dass ganz kleine Kommentare, wo eigentlich einfach unter Kollegen sind, wo gar keinen Stellenwert haben, wo auch völlige Insider-Witz sind, mich so hässig gemacht haben, dass ich völlig ausgerastet bin. Und das eigentlich nur aus dem Grund, weil es vielleicht mal die Heimatprobleme gibt oder weil ich mit mir selber gestruggelt habe. Also ich merke das schon, dass ich das anders reguliere. Und ich habe das jetzt bei Kolleginnen oder bei Frauen in meiner Familie so noch nicht wirklich wahrgenommen.
Aggression ist ja auch so ein abgrenzendes Verhalten dann im Grunde nach außen. Also damit geht ja auch so eine Energie von mir weg oder ich schiebe Leute erstmal weg, wenn ich erstmal aggressiver reagiere. Also es setzt auch eine Grenze und kann deswegen auf eine Überforderung hinweisen.
Ich glaube auch oft, wie du das jetzt gerade gesagt hast, wie man merkt, dass zum Beispiel, wenn mir jetzt jemand sagt, und mit dem habe ich früher ein Problem gehabt, mit Kritik, hey, wie gehe ich jetzt richtig mit Kritik um? Sei es irgendwie bei einem Tischtennisspiel gewesen, wo mein Vater gesagt hat, hey Leon, mach jetzt doch einen anderen, verwende einen anderen Aufschlag. In dieser Phase, wo es mir schlechter gegangen ist, hat mich das viel stärker betroffen. Der hat viel schneller in mir ausgelöst, dass ich jetzt irgendwie hässig werde oder laut werde, dass sich das wirklich halt auch in so Sachen dann äußert. Das ist schon interessant. Und wie du sagst, der Schritt oder auch die Zeit, wo sich, glaube viele von uns da aus einfach zu wenig nehmen, nicht fragen, jetzt gerade im Moment, wieso ist so etwas, sondern wirklich mal tiefer zu schauen. Hey, was sind die innerlichen Gründe, wieso etwas so ist, wie es ist? Wieso kann ich mir keine Grenzen setzen? Und nicht, weshalb setze ich mir keine Grenzen, sondern wieso ist es überhaupt so weit gekommen, dass ich mir bezüglich dem Leistungsdruck keine Grenzen setze. Du hast ja auch am Anfang von unserem Gespräch hast du noch gesagt, wir sind ja schon ein bisschen im Austausch gewesen, dass du noch eine Frage hast. Fällt dir da gerade diesbezüglich etwas ein, was du mich gerne fragen würdest, wo vielleicht auch ja ein Mehrwert für den Podcast sowieso sein wird?
Ja, ich habe mich gefragt, woher die Annahme kommt, dass Männer davon besonders betroffen sind, von Leistungsdruck?
Wie gesagt, das ist jetzt auch keine irgendwie wissenschaftlich fundierte Aussage, aber ich merke es einfach viel mehr, dass wir Männer untereinander prahlen müssen. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass es einfach auch ja, biologisch, dass man sich irgendwie gegenüber anderen Männern durchsetzen muss. Und man könnte jetzt vielleicht lachen, aber es ist ja auch wirklich so, dass man sich besser stellt als andere Männer, dass man sich dann auch zum Beispiel entsprechend paaren könnte. Ja, aber das klingt jetzt alles sehr wirr, aber das hängt auch alles miteinander zusammen. Aber ich habe mehr das Gefühl, Männer müssen gegenseitig sich mehr beweisen. Ich empfinde viel öfters in meinem Umfeld, dass Frauen sich irgendwie, weiss nicht, gegenseitig etwas gönnen oder dass sie das auch mal zeigen können, wenn sie eben schwach sind. Und das hängt dann wieder mit dem Leistungsdruck zusammen. Ich bin ein Mann, ich muss immer leisten, ich muss immer zeigen, dass es mir gut geht, ich darf keine Schwäche zeigen. Und deswegen prägt sich das unter den Männern, glaube ich, einfach anders aus.
Mhm. Ja, verstehe.
Und auch dort, aber es sind Sachen, natürlich sind vielleicht auch oft Annahmen dabei, aber es ist nicht alles so wie der Leiter. Und das ist ja so ein bisschen im Rahmen und Projekt von dem Podcast, in dieser ganzen Reise will ich auch wirklich immer mehr und mehr lernen. Auch vielleicht mit dieser Grundfrage, hey, sind wir eigentlich so verschieden, wie ich das annehme? Weil es gibt ja immer auch dann Zahlen, die das dann natürlich auch wieder bestätigen, dass wir anders sind. Aber vielleicht ist es einfach nur eine Wahrnehmung, die ich so habe. Im Rahmen von dem Podcast haben wir auch noch Fragen aus der Community aufgenommen. Also ich habe Leute auf Instagram befragt, ob sie doch ein paar Fragen einschicken können, weil sie ja schon vor ein paar Tagen gewusst haben, dass du heute ins Podcast-Studio kommst. Und die Fragen habe ich mir aufgeschrieben. Und ja, würde ich dir im Sinn auch gerne stellen, wenn ich dir da die erste Frage stellen dürfte. Und zwar wäre die erste Frage, was ist deiner Meinung nach das beste Mittel gegen Leistungsdruck?
Wir hatten es vorhin schon mal kurz davon, wenn man dazu in der Lage ist, also eine Pause machen, einen Schritt zurückgehen und sich fragen, was ist das, was mich da unter Druck setzt? Bin ich noch in einem guten Niveau unterwegs? Kann ich gerade meine ganze Leistung zeigen? Und ist das für mich positiv und spornt mich an? Oder ist es schon so viel? Und wenn das so ist, woran liegt das? Woher kommen die Anforderungen oder warum ist es für mich so stressig?
Ich glaube auch da und bei allen Fragen, die auch zukünftig aus der Community kommen, ist es immer schwierig, pauschal zu antworten, wie du sagst. Wir sind alle so unterschiedlich, wir sind so individuell, aber dass man sich, wie du sagst, einfach von diesen Pausen so ein bisschen grundsätzlich, dass man das als ersten Schritt nimmt und ausgestaltet, die sieht dann bei jedem vielleicht ein bisschen anders aus.
Genau. Manchmal merke ich ja vielleicht auch, es ist ein Muster und wenn ich Interesse habe, das zu hinterfragen, kann das natürlich sinnvoll sein. Ne? Ja. Was treibt mich denn so an und was treibt mich denn sogar über meine Grenzen hinaus? Was habe ich denn da für Glaubenssätze oder vielleicht auch dysfunktionale Annahmen über mich, die mir vielleicht gar nicht so bewusst sind? Bin ich nur liebenswert, wenn ich Höchstleistung bringe oder darf ich nie Fehler machen oder...
Ich glaube auch nochmal, es ist nochmal eine andere Ausgangslage, wenn du mit einem Student, Studentin auch schon mehrere Sitzungen gehabt hast. Du lernst auch, du bist ja eh sowieso sehr gut, dann gewisse Muster zu erkennen. Dann kannst du die Personen nochmal besser einschätzen und kannst anhand von deiner Erfahrung, wo du mit dem Student gemacht hast, dann auch nochmal gezieltere Handlungsempfehlungen ableiten. Das auch nochmal gut. Perfekt, dass du das jetzt erwähnt hast, weil das erwähne ich in jedem Podcast. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ich selber bin kein Psychologe, ich bin der Ersteller und Host von dem Podcast. Deswegen, alles, was ich im Rahmen von dem Podcast sage, das sind Erfahrungen und Inputs von mir, auch Learnings, die ich mitnehme. Das sollte aber niemals direkt als Handlungsempfehlung fähigen, jemand abgeleitet werden. Das ist mir einfach nochmal wichtig und das werdet ihr auch in jeder Folge von mir hören, dass ihr das wisst. Dann kommen wir doch zu der zweiten Frage und zwar, wieso sind gewisse Leute resistenter gegenüber Leistungsdruck? Hängt das mit der Genetik, mit dem Mindset oder auch mit dem Lifestyle zusammen?
Ja, das finde ich eine interessante Frage, weil für mich ist dabei ein wichtiger Punkt, wer sagt denn, dass jemand resistenter ist oder nicht? Sind das die eigenen Darstellungen, wie die Person sich zeigt oder beobachtet man das von außen? Ich glaube, die Menschen haben unterschiedliche Bedürfnisse, aktiv zu sein oder auch Ruhe zu haben. Man sagt auch, es gibt irgendwie Sensation Seeker, die brauchen immer mehr neue Reize, damit sie zufriedener sind im Leben. Andere brauchen mehr Ruhe. Das wirkt dann vielleicht so, als wären sie resistenter, aber ich glaube, es bedient einfach ihre Bedürfnisse, dass sie vielleicht viel machen und sehr aktiv sind. Ich glaube, da kommen ganz unterschiedliche Faktoren zusammen. Das ist multifaktoriell. Mhm. Was bin ich gewöhnt? Was macht mir Spaß? Was belohnt mich innerlich, aber auch äußerlich? Wo kriege ich vielleicht Zuspruch für? Das ist für nicht so eindeutig zu beantworten. Und für mich ist auch die Frage, wer misst Resistenz bei Stress?
Okay. Das heißt vielleicht, für dich als Tipp, falls du irgendwann mal wieder ein Teil von dem Podcast bist, Wie gibt es vielleicht einen Tipp, wo du sagst, hey, wenn ihr Fragen stellt, beachtet doch bei euch eine Frage, da sollten sie möglichst konkret sein. Natürlich ist es immer schön, wenn man einfach eine Frage stellen kann, so wie sie einem gerade im Kopf schwirrt, aber vielleicht gibt es einfache Tipps, die eine Frage vielleicht dann auch schnell ein bisschen besser machen oder besser beantwortbar für dich oder deine Kolleginnen.
Ich finde die Frage super, weil ich glaube, die stellen sich ganz viele Leute.
Okay.
Weil man sieht in der Bibliothek Leute von morgens bis abends da sitzen und dann auch noch im Gym und dann auch noch da und da. Und ich höre das öfter, dass Leute sagen, aber andere kriegen das doch hin.
Ja.
Andere schaffen das auf dem Level von Perfektion. Mhm. Die Uni, den Sport, Freunde, Beziehung. Aber ich schaffe das nicht.
Ja.
Aber die Frage ist ja immer, was kriegt man von außen mit?
Okay. Okay.
Das ist ja nie das ganze Bild.
Das stimmt, ja. Sehr spannend auf jeden Fall. Und dann auch mit dem dazu der dritte und letzte Community-Frage für die Folge. Und zwar, wie lerne ich mit Sachen, die mich einerseits extremst und sehr schnell triggert, umzugehen?
Ich höre daraus,
ganz ehrlich,
wie...
Wenn ich das hören würde, ich wüsste ja nicht direkt so eine Antwort. Also ich finde es super cool, wie spontan und alles du da antworten kannst. Das ist wirklich, ich müsste mir da Sachen länger überlegen. Aber ja, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Also extrem triggern, dass man da sehr schnell emotional wird. So verstehe ich das. Und also natürlich, ich aus Psychologensicht... Für mich ist immer interessant, also irgendwas steckt ja dahinter. Mhm. Irgendein Gefühl oder ein Bedürfnis, das dahinter liegt, wird durch die Frage getriggert.
Ja.
Entweder spricht das komplett gegen meine Werte und Lebensvorstellungen oder ein Bedürfnis von mir, was in diesem Bereich liegt, ist überhaupt nicht befriedigt.
Ja.
Und das bringt mich direkt auf so ein hohes Energielevel. Interessant wäre da jetzt vielleicht ein Beispiel. Fällt dir was ein, Leon, was das sein könnte?
Was mich sehr, sehr schnell triggert im Alltag? Gute Frage. Wenn ich jetzt vielleicht denke, ich da auch irgendwie zu weit oder zu nah, aber was mich sehr schnell triggert ist, wenn ich in meinem Umfeld so eine, ich bin sehr diszipliniert in dem Sinne erzogen worden und bei mir ist ein Respekt das Thema in der Familie, das ist immer auf höchster Priorität gewesen, der grundlegende Respekt gegenüber anderen Menschen. Und wenn ich jetzt, weiß auch nicht, zum Beispiel hat es mal eine Situation gegeben an der Uni, wo jemandem ein Tablar runtergefallen ist und er hat dann eigentlich wie ja, so ein bisschen indirekte Forderung gehabt, nebenan ist jemand gewesen, der da vom Migros Catering arbeitet, dass er dort hilft, aufräumen. Und irgendwie die Respektlosigkeit bei der ist völlig selber verantwortlich, dass das Arbeit ist. Das hat mich mega schnell hässlich gemacht. Also das hat mich mega gereizt. Und irgendwie denke ich mir auch immer, jetzt, das ist vielleicht nur ein Beispiel, aber wenn einfach Leute nicht den gleichen Umgang haben mit Respekt, dann macht mich das wirklich vergleichsweise mega schnell hässiger als andere Sachen. Und ich vergesse dann immer wieder auch, ich kenne den Hintergrund von dieser Person gar nicht. Ich weiss nicht, wieso sie so ist. Vielleicht hat sie einfach Eltern gehabt, die sie dann nicht so aufgelegt haben, so klar und gut wie mir. Vielleicht hat die Person auch gar keine Eltern gehabt. Aber das ist einfach so ein Beispiel, das mich extrem schnell triggert. Wenn Leute irgendwie zu wenig oder keinen aufrichtigen Respekt haben gegenüber anderen.
Mhm. Also ich würde, also eine Interpretationsmöglichkeit, die finde ich naheliegt, wäre, dass du mit dem Wert Respekt sehr identifiziert bist.
Mhm.
Und wenn du merkst, dass andere das ganz anders handhaben, dann geht dir das total gegen den Strich.
Ja.
Weil du vielleicht davon überzeugt bist, dass Respekt in der Gesellschaft eine ganz wichtige Säule ist für das gute Miteinander.
Mhm. Aber vielleicht auch genau in dem Punkt hilft es dann, mal ein bisschen differenziert über das Ganze nachzudenken, was ich auch schon ein bisschen probiert habe. Aber vielleicht habe ich mich noch nicht genug stark damit auseinandergesetzt, dass es mich halt immer noch so stark triggert.
Mhm. Also ich finde, wenn du dir so Gedanken dazu schon auf der Metaebene machen kannst, wie zum Beispiel, aha, ich reagiere jetzt so, weil...
Was bedeutet Metaebene für Zuschauer?
Also, dass du dir über deine eigenen Gefühle in dem Moment Gedanken machen kannst.
Ja.
Also du bist nicht mehr nur im Gefühl, sondern du kannst auch Gedanken über deine Gefühle entwickeln.
Ja.
und weißt jetzt zum Beispiel einzuordnen, ah, das ist jetzt wieder so eine Respektsituation. Das war in meiner Familie total wichtig, dass wir respektvoll miteinander umgehen. Mhm. Und ich reagiere jetzt so stark, weil das diesen Grundwerten, die ich so vorgelebt bekommen habe und die ich auch übernommen habe, widerspricht. Und ich finde, dann bist du schon gar nicht mehr so sehr getriggert, sondern framest dir die Situation so, dass du dir erklären kannst, woher dein starkes Gefühl kommt. Mhm. Und dann kommen auch so Gedanken wie, ah ja, ich weiß ja gar nicht, was mit der anderen Person ist, was die für einen Hintergrund hat. Und ich glaube, das führt schon dazu, dass du dich langsam wieder runterfährst.
Okay, also eigentlich hängt da alles wieder ein bisschen mit einer tieferen Analyse zusammen, sodass in sich gehen, mehr darüber nachzudenken und das auch aus den verschiedenen Ebenen, Perspektiven sehen kann schon, weil ich in dem Prozess bin, mir helfen, mich zu beruhigen oder auch zu regulieren, dass es mich eben nicht so stark triggert.
Genau, dadurch gehst du aus dem starken Gefühl raus, weil mit so einem ganz starken Gefühl reagieren wir ja selten sinnvoll und nachhaltig durchdacht.
Ja.
Und mit dem gewissen Abstand kannst du dir vielleicht irgendwann überlegen, ah, wie könnte ich denn da reagieren, dass ich, dass das sinnvoll oder hilfreich ist.
Okay.
Und irgendwann weiß man vielleicht, ah, das triggert mich öfter.
Ja.
Da habe ich jetzt aber eine Strategie, wie ich mit umgehen kann.
Ja.
Zum Beispiel, ich gehe hin und helfe selbst, das Tablett wieder aufzuräumen, um dem anderen zu zeigen, gegenseitiger Respekt ist zum Beispiel Unterstützung oder ja, wie auch immer.
Ja, Katharina, ich finde es mega spannend, auch allgemein das Thema. Und wir merken nur schon bei so einem Thema Leistungsdruck, wo wir jetzt angestoßen haben, dass wir da schon bei 55 Minuten angestoßen sind. Deswegen würde ich probieren, das Ganze nochmal kurz ein bisschen zusammenzufassen. Aber wir haben heute mit auch sehr vielen persönlichen Beispielen von mir darüber geredet, über Leistungsdruck, was Grenzen sind, wieso man Grenzen ignoriert, wieso man sie vielleicht auch manchmal bewusst ignoriert, wieso man sie setzen sollte und was auch passieren kann, wenn man sie eben nicht setzt. Also man hat das Thema wirklich ja, aus, finde ich, doch sehr vielen verschiedenen Facetten beleuchtet. In einer Folge, welche das jetzt ist, ob es schon die nächste ist oder die übernächste, habe ich einen Kollegen, der selber professioneller Tennisspieler war, also im Leistungsbereich, und wo genau über das Thema Leistungsdruck redet, wo ich eben, das ist auch so ein das Ziel von diesem Format, dass ich jetzt die Input dann auch mitnehmen kann. Das finde ich, also ich bin einerseits mega dankbar und würde mich gerne an dieser Stelle auch bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe es dir am Anfang schon gesagt, das finde ich mega cool. Ich finde, du hast so eine angenehme Stimme, also da werden sich alle Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer sicher darüber freuen. Gibt es vielleicht noch für dich so als abschliessende Anekdote, etwas, was du gerne den Leuten jetzt im Rahmen von dieser Folge mitteilen würdest oder ja, einfach für dich so ein bisschen, um für dich einen Abschluss zu finden in diesem Podcast?
Lustige Anekdote habe ich jetzt leider nicht auf Lager. Aber für mich persönlich war es ein ganz hilfreicher Input, dass ich nochmal auch für einen Vortrag in der Schlafforschung mitbekommen habe, 7,5 Stunden Schlaf ist eine ganz, ganz wichtige Grundlage für uns Menschen, um kognitiv und emotional auf unserem Leistungsniveau, das wir abrufen können, performen zu können. Und seitdem achte ich selbst darauf, genug zu schlafen. Und ich finde, das ist eine gute Grundlage, um nicht in die Überforderung zu kommen.
Perfekt. Also eigentlich ein sehr simpler Tipp, aber doch auch, wie man über den, ja, über den Gedanken zum jetzt habe ich mich ein bisschen versprochen. Auch das gehört mal zu einem Podcast dazu. Nein, eigentlich ein sehr einfacher und sinnvoller Tipp, der auch seine Auswirkungen hat. Ja, Katharina, in dem Sinn, ich bedanke mich wirklich herzlich, dass du da gewesen bist. Ich würde mich freuen, wenn wir irgendwann im Rahmen zu einem anderen Thema wieder miteinander reden könnten. Ich hoffe, du hast dich da heute auch wohlgefühlt und es hat dir Spass gemacht. Und ja, ich möchte mich herzlich bei dir bedanken. Danke dir, Katharina.
Leon, vielen Dank für die Einladung und viel Spaß weiterhin bei den nächsten Folgen.
Danke vielmals. Ja, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, dem kommen wir auch ans Ende von dieser Episode Nummer 1 nach der Pilotfolge. Danke, dass ihr heute eingeschaltet habt und euch die Zeit genommen habt, der Folge zuzuhören. Ich hoffe, ihr habt ein paar wertvolle Einblicke mitnehmen. Und ich freue mich schon aufs Schneiden und Bearbeiten von dieser Folge. Und wir hören uns dann bei der nächsten Folge von Let's Talk Deep. Einfach ehrlich. Macht's gut und ciao zusammen. An dieser Stelle würde ich mich gerne nochmal bei der psychologischen Beratungsstelle von der Universität St. Gallen bedanken. Sie unterstützen mich bei diesem Podcast und helfen mir immer mal wieder, Psychologen in den Podcast einzuladen, die genau wie Katharina über sehr spannende Themen ihre Expertise teilen. Falls du merkst, dass es dir aktuell nicht so gut geht oder du aus einer gewissen Zwickmühle nicht mehr rauskommst, dann darfst du dich auch gerne bei ihnen für eine Beratung anmelden. Das Angebot steht jedoch nur Studierenden und Mitarbeitern der Universität St. Gallen zur Verfügung. Es gibt aber zwei Dienste, die würde ich euch gerne noch erwähnen, und zwar ist das die darbotene Hand mit der Nummer 143 sowie Pro Juventute Hotline mit 147. Das sind beides komplett anonyme Hotlines, wo ihr mit euch ein Problem anrufen könnt, wo euch jemand zulässt und ihr eine Anlaufstelle habt, wenn es wirklich mal nicht mehr weitergeht. Es ist noch wichtig zu erwähnen, dass es noch viel mehr solche Anbieter, Hotlines und Websites gibt, die sich mit dem Thema von der mentalen Gesundheit auseinandersetzen und Beratungen anbieten. Dem würde ich aber gerne eine eigene Folge widmen, wo man dann wirklich mal ins Detail geht, was es da draussen auch für Angebote gibt, wenn es mal wirklich nicht mehr weitergeht. In dem Sinn möchte ich mich herzlich bedanken, dass du die heute Zeit genommen hast, um in die Folge reinzuhören, und wünsche dir noch einen ganz, ganz schönen Tag. Mach's gut und bis bald.